Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe dieser besonderen Diskussion mit Helga Zeppler-Rusch und Kandidaten der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und neben Helga Zeppler-Rusch, die ich hier herzlich begrüße, sind diesmal mit dabei Stefan Hochstein und Toni Kästner aus Nordrhein-Westfalen und aus dem Bundesland Baden-Württemberg Stefan Ossenkopp. Nun, indem wir in diese Situation einsteigen, sind wir natürlich in einer immer noch enorm gefährlichen Lage. Und wenn Sie vielleicht in den letzten paar Tagen ab und zu mal auf die Webseite La Rouge Pack geschaut haben, dann ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass in den letzten 3 Wochen Herr La Rouge also doch enorm viel Material produziert hat. Immer wieder einerseits um die Frage des Prinzips Zeus und des Prinzips Prometheus zu diskutieren, aber andererseits natürlich immer in dem Kontext der Weltlage, auf die er stets aufmerksam macht. Wir sind nach wie vor nicht weg vom Rand eines möglichen thermonuklearen Weltkrieges und wirklich der Auslöschung der Menschheit. Das sind heftige Themen, aber der Grund, warum wir natürlich hier zusammenkommen, ist, um einerseits zu erörtern, was tatsächlich die Analyse ist, die uns dazu bringt, diese Prognose auch der Weltöffentlichkeit in der ganzen Nacktheit so darzubringen. Andererseits aber auch natürlich, um an die Lösungskonzepte ranzukommen. Und deswegen würde ich gern dich, Helga, bitten, vielleicht kurz mal mit einem Einstieg über die strategische Weltlage zu beginnen. Denn du bist mit deinen Einsichten und der Fähigkeit, das eben auch zusammenzufassen, tatsächlich bei uns sehr geschätzt. Helga, bitte.
Ja, wir haben ein neues Jahr und in dem neuen Jahr ist also sehr, sehr deutlich, dass also der Unterschied in der Dynamik in der transatlantischen Welt und der pazifischen asiatischen Welt, also der Unterschied könnte nicht größer sein. Während Europa und Amerika unter der Last der Schulden, der Staatsschulden, die durch die Rettungspakete natürlich aufgehäuft worden sind, ächzt und man wirklich versucht, die letzten Schritte von oder die letzten Elemente von Souveränität auch noch zu eliminieren. Also jetzt ist diese Diskussion über den Resolution Mechanism, also das heißt eine einheitliche, grenzübergreifende Institution bei der EZB anzusiedeln, die dann entscheiden soll, welche Bank eventuell insolvent wird und welche Abwicklungsmechanismen dann angewandt werden. Und in diesem Prozess soll also noch mehr Macht eigentlich an einen kleinen Kreis von nicht gewählten Personen übergehen, die dann quasi über die nationalen Regierungen hinweg Entscheidungen treffen könnte. Und das Ganze geht eben alles immer zulasten der Bevölkerung. Also ich fand das ganz interessant, dass gerade heute im Tagesspiegel ein Artikel war, der im Grunde sagt, naja, man muss sich nicht wundern, dass bei der jüngsten Gallup-Umfrage 45% aller Bürger in Europa sehr unzufrieden sind mit dem Kurs der EU und eigentlich sich nach einer Alternative umsehen. Und jetzt gibt es natürlich einerseits diese rechtspopulistischen Parteien, die mit Fremdenfeindlichkeit operieren und natürlich, wenn die wirtschaftlichen und sozialen Probleme immer größer werden, dann ist völlig klar, dass immer mehr Leute in die Länder wollen, wo es noch irgendwie ein Minimum an wirtschaftlichem Wachstum gibt. Aber das ist natürlich hochgefährlich und wir haben in den 30er Jahren gesehen, dass also solche Tendenzen auch ganz gefährlich zum Krieg führen können. Und dann gibt es natürlich den Versuch der Oligarchie, dieses Ferment irgendwie einzufangen. Also gerade der Herr Soros, der ja nun wirklich sich immer bereichert hat aus Währungskriegen und Spekulation, angeblich jetzt über 23 Milliarden Euro verfügt, der macht jetzt eine große Kampagne und beschuldigt Deutschland, dass wenn die EU kracht und der Euro kracht, dass es dann die Schuld von Deutschland ist, weil Deutschland sich weigert, die Schulden der armen Südländer alle zu übernehmen. Und dann gibt es so eine Gegenposition, die aber natürlich nach dem typischen britischen Modell von Gang-Counter-Gang auch eigentlich eine Scheinfrage ist, und die wird verkörpert von Herrn Henkel und Herrn Lücke mit der AfD, die eben sagen, nein, wir brauchen im Grunde, die Reichen müssen sich zusammenschließen, Deutschland und die armen Schlucker aus Südeuropa, die sollen gefälligst sehen, wo sie bleiben. Und natürlich sind das beides dieselben zwei Seiten derselben Medaille, weil keiner von denen auch nur im geringsten sich mit dem wirklichen Problem auseinandersetzt. Wie können wir mit der immanenten Gefahr des Systemkrachs umgehen? Wie können wir ein total verschuldetes System korrigieren, eben nur durch Glass-Steagall? Und das ist halt in gewisser Weise, sind wir die Einzigen, die diese Bewegung in Europa für Glass-Steagall organisieren. Wir haben da ganz gute Erfolge in vielen Ländern, in Griechenland, in Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Schweden. Überall gibt es jetzt doch erstärkende Parteien und Einzelgruppierungen oder Bürgermeister oder Stadträte, die für Glass-Steagall sind. Aber das ist natürlich jetzt nur in gewisser Weise der Widerstand, der sich da entwickelt, während natürlich Europa in einem freien Fall nach unten ist und auch der berühmte deutsche Export, der immer noch ganz gut aussieht, ist im Wesentlichen der Kooperation mit den Asiaten zu verdanken. Das heißt, der deutsche Export, der massiv kollabiert ist gegenüber Frankreich und den Südeuropäern, kann das nur deshalb kompensieren, weil wir jetzt mehr nach Asien exportieren. Aber ansonsten ist es eine Frage der Zeit, wann die Sache wirklich ganz furchtbar kracht. Und ich denke, diese Themen werden jetzt im Europawahlkampf ein Thema. Es gibt ja jetzt auch in der Linkspartei die Erkenntnis, zumindest bei einigen, dass dieses Europa wirklich antieuropäisch ist, also die EU antieuropäisch ist. Und das muss man ganz klar so sehen, weil von der jetzigen EU wird nichts von den europäischen Werten repräsentiert, die eigentlich Europa so attraktiv machen, nämlich die Hochkultur oder auch gerade die kulturelle Vielfalt, die die verschiedenen europäischen Nationen ja durchaus repräsentieren. Und damit im totalen Gegensatz ist natürlich das, was in Asien sich entwickelt, wo im Grunde die Dynamik wirklich, wirklich auf die Zukunft gerichtet ist. Und ich bin also immer noch total begeistert von der chinesischen Mondlandung, dem Jadehasen, der jetzt, nachdem er 2 Wochen in der Mondnacht geschlafen hat, ist jetzt wieder aktiv. Und das sind ganz wichtige Experimente, die dort auf dem Mond ausgeführt werden. Dieser Rover hat nämlich die Fähigkeit, bis 100 Meter in die Tiefe Gesteinsproben und andere Proben zu analysieren und natürlich zu gucken, wie groß sind die Lager von Helium-3. Und die Chinesen wollen also so schnell wie möglich dieses Helium-3 auf dem Mond abbauen, um damit 2 Dinge zu erreichen. Das eine ist, so schnell wie möglich zur Kernfusion zu kommen, wo Helium-3 ein Treibstoff sein kann. Und natürlich diesen Treibstoff auch zu nutzen für die Fortsetzung der Raumfahrt. Und also es hat ja gerade jetzt in Washington die Konferenz stattgefunden, der International Astronomical Academy. Und es waren eigentlich 3 oder 4 Konferenzen zur Astronomie und Weltraumforschung und so weiter, die gerade gleichzeitig in Washington stattgefunden haben. Und man kann wirklich sagen, die Leute, die sich mit Raumfahrt beschäftigen, mit Crash-Programm für Kernfusion, mit der Idee, dass wir also vielleicht auch neue Raumstationen brauchen, nicht nur im Flug um die Erde, sondern vielleicht auch auf anderen Planeten anzusiedeln. Das sind 2 völlig verschiedene Sichtweisen. Die europäische EU und natürlich auch Obama-Administration Sicht ist nur auf Schulden, auf Gewinnmaximierung einer kleinen Elite zu Lasten der großen Menge der Bevölkerung, die immer ärmer wird, und kein Optimismus, sondern keine Vorstellung von der Zukunft. Die Leute sind deprimiert, sie haben Angst. Und das ist in einem totalen Widerspruch zu dem absoluten Optimismus, der bei vielen Asiaten zu spüren ist, einem unglaublichen Selbstbewusstsein der Chinesen zu Recht und natürlich den Wissenschaftlern, die sich mit Raumfahrt und ähnlichen Dingen beschäftigen, die einfach an der Spitze der Frontiers der Wissenschaft sind und deshalb auch ein völlig optimistisches Menschenbild haben. Und leider ist es eben so, dass aus diesem Konflikt, aus dieser Diskrepanz eben auch die Kriegsgefahr rührt. Das heißt, dass zu dem Grad, wie der Zusammenbruch des Finanzsystems mehr deutlich wird, sind natürlich auch die strategischen Hotspots sozusagen, also die Krisenherde, umso gefährlicher, dass da was schief geht. Und davon haben wir nun leider eine ganze Menge. Also von Nahen Osten, der ganze Südwestasien, dann natürlich die Lage in Osteuropa mit dem US-Raketenabwehrsystem, dann natürlich die Spannungen zwischen China und Japan, die leider im Augenblick massiv zunehmen, und natürlich diese ganze Vorwärtsverteidigung der NATO und der USA, die eben auf diese Erstschlagdoktrinen basieren. Und meine Befürchtung ist, wenn wir nicht das kollabierende Finanzsystem rechtzeitig reorganisieren durch Glass-Steagall, also ein Trennbankensystem in der Tradition von Franklin D. Roosevelt, und es zu einem unkontrollierten Kollaps kommt, was jeden Augenblick passieren könnte, dass dann aus diesem Zusammenbruch in der Tat ein Krieg sich entwickeln könnte und dass es nicht so friedlich ablaufen würde, wie das mit dem Kollaps der Sowjetunion vonstatten gegangen ist. Und naja, deshalb müssen wir unsere Anstrengungen absolut verstärken, die rationale Lösung auf die Tagesordnung zu bringen, einfach zu sagen, dieses alte transatlantische System ist hoffnungslos bankrott. Wir müssen zurück zur Bankentrennung, zu Glass-Steagall. Wir brauchen ein neues Kreditsystem. Und dann müssen wir die Bereiche der Realwirtschaft und der Grundlagenforschung befördern, von denen die Zukunft abhängt. Und dafür brauchen wir eine internationale Kooperation, wie das zum Beispiel auf der ISS ja praktiziert wird, leider ohne die Chinesen. Aber wir brauchen einfach die Form von internationaler Kooperation für die Aufgaben der Zukunft der Menschheit, wenn wir aus dieser ungeheuer gefährlichen Situation herauskommen wollen. Und das sollten wir jetzt einfach diskutieren.
Also gleich vorweg, es gibt ja, das hatten wir auch bei uns auf der Webseite vorgestellt, eine Äußerung in einem Artikel von Sergei Glasiev. Und manchmal hilft ja die Sicht von außen auch nochmal, dass man einen etwas klareren Blick dafür bekommt. Denn der macht ja in gewisser Weise was Ähnliches, was auch der Professor Hans-Werner Sinn gemacht hat im Dezember in einem Vortrag in der LMU, in der Universität in München. Er spricht nämlich einfach über die physischen Auswirkungen. Also Professor Sinn, der sich damit beschäftigt hat und ich glaube in einer ganz guten Länge dargestellt hat, dass das mit dieser Energiewende ins Nichts führt und also ein utopisches Projekt ist, das einfach nicht realisierbar ist. So beschreibt Glasiev, glaube ich, in viel deutlicheren Worten noch, was die konkreten Folgen waren, der von EU-Beitritt, von den ganzen politischen Richtungen, die entschieden worden sind durch Brüssel, die verschiedenen Kommissare und so weiter. Und man sieht daran, also ich glaube, also am deutlichsten wird es, wenn man den Energiesektor betrachtet, wovon ja wirklich die gesamte Wirtschaft abhängt. Und das merkt ja in Deutschland inzwischen auch jeder. Wenn die Energie sich verteuert, und jetzt kommt eben der nächste Schritt dazu, dass nämlich die Erleichterungen, die Entlastungen, die für die produzierenden Betriebe in der Industrie bisher da waren, was die erneuerbare Energienumlage da angeht, wenn die wegfallen sollen mit auf Wunsch und Willen der EU, ja, dann wird das Heulen, Zähneknirschen natürlich groß. Und ein Fall macht es sehr deutlich. Bulgarien sollte, das war eine der Bedingungen und das war auch in anderen Ländern so, sein einziges Kernkraftwerk dicht machen, das so als Bedingung für den für das dabei sein dürfen, ja, in diesem tollen Verein. Und jetzt, wenn man guckt, was in der Ukraine und in der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Russland passiert, da wird jetzt darüber gesprochen, das ist ein Teil der Gespräche noch aus dem Dezember letzten Jahres, dass Russland der Ukraine 6 Milliarden, ich weiß nicht, ob Dollar oder Euro, zur Verfügung stellt, für den Ausbau der Infrastruktur der Kernenergie. Das heißt also auch Kraftwerksbau, Produktion von Brennstoffen. Und natürlich beziehen sie sich dabei auf eine sehr gute Ausgangssituation für diese Zusammenarbeit. Denn immerhin wurde ja sowohl in dem, was heute die Russische Föderation ist, als auch in der Ukraine die Kerntechnologie in der Sowjetzeit entwickelt. Das heißt also, sie haben relativ ähnliche technologische Standards und können relativ problemlos dort in die Zusammenarbeit eintreten. Und die Ukraine hat im Übrigen 50% der Stromherstellung in der Ukraine wird aus Kernenergie gewonnen. Und das ist also eines der Länder, wo das also tatsächlich am meisten ist auf der ganzen Welt. So, und dann guckt man hier in die Europäische Union und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der Vorwand, ja, jetzt irgendwie das Klima zu retten, was an sich schon völlig schwachsinnig ist, wenn man guckt, dass jetzt gerade die Niagara-Fälle einfrieren und also, ich weiß nicht, dass sich das Klima ändert, ist nichts Neues, aber dass das als Vorwand genommen wird, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ja hier etwas versucht wird, durch Solarkollektoren, Windkraft und so weiter, was nicht nur die Landschaft verschandelt, sondern ja ganz konkret das Bevölkerungspotenzial senkt. Und genau da, genau an diesem Maßstab, den ja Herr LaRouche vor vielen Jahrzehnten sehr präzise definiert hat, die potenzielle relative Bevölkerungsdichte als ein Maßstab dafür, welchen Vektor eine Gesellschaft hat, wo geht es hin? Ja? Ist das eine Gesellschaft, die weiter wächst, wo diese Funktionen eben auch zusammenhängen? Also ein Wachstum ist nicht einfach nur eine quantitative Äußerung, sondern wo eine Gesellschaft weitere Durchbrüche macht, kreative Entdeckungen, alles, was mit der prometheischen menschlichen Natur in Zusammenhang steht. So, und wenn man diesen Maßstab ansetzt, ja, dann ist es halt so, dass wir hier nicht nur dieses sogenannte ja demografische Problem haben, sondern dass die Bevölkerungen in ganz Europa nicht wirklich wachsen. In vielen Ländern schrumpfen, also ganz explizit, wie hier in Deutschland zum Beispiel. Und wenn man das dann vergleicht mit Russland, dort hat ja der Präsident Putin im Dezember bekannt gegeben, dass man diesen Trend in Russland, der in den 90er Jahren angefangen hat unter der neokolonialen Politik eigentlich, wo die Bevölkerung eingebrochen ist, diesen Trend hat man jetzt umgekehrt, die russische Bevölkerung wächst wieder. Und das ist ein Maßstab für viele Dinge, einige von denen werden wir vielleicht noch erörtern können. Aber der Zustand von Europa, das ist nicht einfach nur, dass, wenn wir jetzt sagen, die EU ist eigentlich antieuropäisch, ja, weil die antimenschlich ist. Also hier wird die Lebensgrundlage der ganzen Bevölkerungen von über 300 Millionen Menschen kaputt gemacht. Und das darf absolut nicht sein. Und deswegen ist diese Diskussion über die prometheische Natur absolut entscheidend. Denn Glass-Steagall, also die geordnete Trennung der Banken, das ist ja sozusagen nur ein Teil davon. Auch die Energiepolitik ist nur ein Teil davon. Aber es geht ja hier um den ganzen Menschen.
Ja, ich würde vielleicht da gleich ganz gern ansetzen wollen, denn man sieht ja, das sind jetzt nicht unbedingt immer die höchsten Überlegungen, aber wenn man auch Länder nimmt, gerade wie Russlands Nachbarland China mit über 1 Milliarde Menschen, da ist natürlich irgendwie klar, dass die sich gar nicht erst überlegen, bei über 1 Milliarde Menschen Kohle, Solar oder Wind als Energieträger zu nutzen, sondern da ist einfach auch die physische Notwendigkeit da, einfach ein Stück weiter zu denken. Und da stellt man eben halt immer wieder fest, dass in Europa da wirklich irgendwie so diese menschliche Eigenschaft, in die Zukunft zu denken, Sachen verbessern zu wollen, dass die eben halt ersetzt wurde durch eine gnadenlos verrückte grüne Ideologie, weil wenn man jetzt mal das chinesische Programm anguckt, da ist ja nicht nur der Jadehase, sondern da sind also eine ganze Reihe anderer Gerätschaften in Planung, die jetzt also auf den Mond geschickt werden sollen, um dort Infrastruktur zu etablieren, um bestimmte Programme durchzusetzen. Und das große Ziel sozusagen, also der große Zwischenschritt zur weiteren Reise hinaus ins All, ist der Moon Palace, also der Mondpalast, wo sie also wirklich sagen, wir wollen da eine Basis aufbauen, mit der wir arbeiten können, wo wir Helium-3 gewinnen können, wo man jetzt also schon Untersuchungen macht, wie wachsen Pflanzen unter Mondbedingungen, wie kann man Nahrungsmittel erzeugen, wie kann man Sauerstoff erzeugen. Und das sind also sehr, sehr ambitionierte Projekte, die also nicht nur Helium-3 oder den Aspekt betrachtet, sondern da sagt eine Nation, wir wollen eine Zukunft haben und das ist der nächste notwendige Schritt, in die Zukunft zu gehen. Und bei genauerer Betrachtung ist es auch nicht mehr als das. Also auch teilweise, wenn man so Sachen liest über China oder die chinesischen Professoren, die sind da nicht großartig romantisch oder ideologisch, sondern sie sagen, das ist der nächste Schritt in die Zukunft. Basta. Und der muss gemacht werden, weil wir sind Menschen, wir können das machen und wir haben das analysiert und das ist einfach der nächste Schritt, wo wir hinwollen. Und da ist natürlich auch interessant, wenn man, um da ein Gefühl davon zu bekommen, diese Helium-3-Geschichte sich anzuschauen, was das eigentlich dann bedeutet, um das zu verstehen. Es ist ja so, dass ja Helium-3 de facto auf dem Mond eine erneuerbare Energie ist, die Ablagerungen sind des Sonnenwindes. Also es ist nicht nur eine erneuerbare Energiequelle oder eine erneuerbare Ressource, sondern es ist eigentlich Sonnenmüll. Ja, es wird so von der Sonne bei ihren täglichen Prozessen als Müll da quasi auf dem Mond abgelagert und ist insofern auch unendlich. Also es wird so lange Helium-3 geben, bis die Sonne irgendwann verglüht und ich würde einfach mal die mutige Prognose machen, dass es dann die Erde auch nicht mehr großartig interessiert, ob die Sonne noch Helium-3 hat oder wir Energie haben. Also endloser Rohstoff, unglaublich viel davon vorhanden, eigentlich nur ein Nebenprodukt der Sonne, den wir uns auf einmal zu eigen machen und nutzen, ne? Aber für uns auf einmal wichtiger ist als Gold ist, weil es für uns Energiedichten erschließt in der Energieproduktion, die wir so gar nicht kennen, die uns auch Möglichkeiten aufschließen, die wir uns jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen können. Denn mit der Kernfusion wären wir auch in der Lage, Helium-3 herzustellen, was also heute auch nicht so einfach möglich ist. Aber wir kommen auch in die Lage mit Fusionsfackeln, unsere eigenen Rohstoffe zu produzieren. Wir haben zum ersten Mal einen Energieträger, mit dem es überhaupt irgendeinen Sinn macht, das Sonnensystem zu bereisen, zu erkunden, zu erforschen. Wir haben Energieträger, mit denen wir wesentlich effizienter uns der Herausforderung der Asteroiden stellen können und auch das Potenzial haben, nicht nur Asteroiden abzuwehren, sondern es auf einmal etwas, was ja eine riesige Gefahr für uns darstellt, wie Chelyabinsk gezeigt hat, aber wie auch eigentlich sämtliche Studien seit den 90er Jahren immer wieder belegen, wir wissen nicht, wo sind die Asteroiden, wir sehen sie nicht, jederzeit könnte etwas kommen. Und auf einmal haben wir eine Energiedichte und damit eine mögliche Plattform, die wir als Menschheit erreichen können, die es uns ermöglicht, Asteroiden einfach einzufangen und nutzbar zu machen und abzubauen und als Minen, die im Raum fliegen, zu nutzen. Also das ist das Potenzial, was man jetzt schon sieht. Und China bejaht das einfach. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, in was für einer Zeit lebe ich? Wir haben diese Schere zwischen völlig verrückten transatlantischen Systemen, was über solche Sachen nicht reden will, was ich so als erdbezogener Mensch sieht, der also auch gar nicht irgendwie mehr machen will, gar nicht in die Welt hinaustreten will, gar nichts mehr erkennen will, so die Vorstellung hat, wir wissen schon alles. Und dann hat man Nationen, die teilweise sehr, sehr lange wirtschaftliche, politische Probleme hatten, aber jetzt absolut die Zukunft bejahen und sagen, wir müssen uns den Gefahren und den Möglichkeiten in der Zukunft stellen. Und da sieht man eben Russland und China. Und ich würde vielleicht in dem Kontext auch noch ansprechen wollen, dass alle diese Programme, die dort diskutiert werden, interessanterweise ja genau Programme sind, die wir vermehrt als Büso in Deutschland seit einem Jahr als einzige Partei ansprechen. Also ich erinnere mich, wir hatten eine internationale Konferenz, wo Vertreter der Raumfahrt gesprochen haben, die bereits über diese chinesischen Projekte berichtet hatten, bevor die in die Medien kamen und sagten, also wenn wir einmal was wissen über die Chinesen, wenn die ein Programm vorlegen, dann bedeutet das, die machen das. Also wenn die sagen, die wollen bis 2025 auf dem Mond sein, dann bedeutet das, die machen das tatsächlich. Es sind nicht irgendwelche Prognosen. So, und siehe da, jetzt ist das da. Vor ein paar Monaten haben wir noch vor Ende des Bundestagswahlkampfes dieses Video herausgebracht, eine Vision für die Zukunft. Und wenn man das jetzt nochmal rückwirkend betrachtet, was sieht man da? Wir haben über hydroponische, aeroponische Gärten gesprochen. Das ist, was China jetzt gerade untersucht für mögliche Nahrungsquellen auf dem Mond, für die Leute, die einfach das Helium-3 abbauen. Wir haben über die Kernfusion gesprochen, was also jetzt wirklich in Asien mehr und mehr auf die Tagesordnung kommt. Nicht nur im Zusammenhang mit der Mondkolonisierung, sondern auch für sichere langfristige Energiequellen, Rohstoffgewinnung für die einzelnen Länder. Und so muss man auch sagen, dass man eigentlich nur die Büso hat, mit der man diese Sachen diskutieren kann und die potenziell auch der größte Partner ist, um mit solchen Ländern zusammenzuarbeiten. Und da vielleicht kannst du ja, Helga, noch was darüber sagen, was du in den letzten Jahrzehnten gemacht hast. Denn ich weiß, dass wir haben das ja in einer Kandidatendiskussion auch schon diskutiert mit dem Aufbringen der neuen Seidenstraße von Seiten der chinesischen Regierung. Das hängt ja auch in diesem Kontext zusammen, dass man sagt, man will jetzt in die Zukunft. Man hat die Faxendicke von der Vergangenheit.
Naja, China hat wirklich mehrfach bewiesen, dass sie in der Lage sind, falsche Entwicklungen zu korrigieren. Das vielleicht Dramatischste war, wie im Grunde das ganze Paradigma der Kulturrevolution, was ja maoistisch war, aber auch stark grün, also sehr stark so von den Massen lernen und die wenigen entwickelten Arbeitskräfte, die es gab, Piloten oder Ingenieure, die mussten 2 Jahre aufs Land, um umerzogen zu werden und so fort. Und von diesem Kurs, der also katastrophale Folgen hatte in China, ist ja durch die Wirtschaftsreform von Deng Xiaoping ein Prozess eingeleitet worden, wo China in den letzten 30 Jahren etwa die dramatischste Entwicklung auf der ganzen Welt gemacht hat. Also jeder, der mal in den letzten Jahren in China war, das ist ungeheuer, was dort an absolute Bautätigkeit, an Fabrikfertigkeit und auch Innovation. Also ich weiß, dass ich war ja 71 das erste Mal in China und dann nochmal mehrere Male in den 90er Jahren und in den 2000. Und was man also da wirklich sehen konnte, ist das, oder was man jetzt sehen kann, ist, dass, sag mal, die starke Orientierung auf den Export nach Amerika und Europa mit Billigproduktion, was wir immer gesagt haben, was ein unheimliches Problem ist, weil natürlich zusammen mit der Ein-Kind-Politik und der Nichtentwicklung der großen Menge der Landbevölkerung war das die Schwachstelle. Und jetzt ist China ganz offensichtlich dabei und ist schon weit fortgeschritten auf dem Weg, diesen Fehler zu korrigieren, die inneren Regionen vermehrt zu entwickeln, aber vor allen Dingen durch Avantgarde-Technologien tatsächlich auch in die Klasse zu kommen, selber die Wissenschaft voranzutreiben. Und schon vor einigen Jahren hatte sich China ja die Aufgabe gesetzt, bis zum Jahre 2030 die führende Weltraumnation zu werden. Und ich glaube, sie sind eigentlich schon dabei, also das viel früher zu schaffen, weil immerhin, wer war das letzte Mal auf dem Mond? Das ist schon 40 Jahre her. Und also die USA und die Russen. Und ich glaube nicht, dass die im Augenblick technologisch überhaupt in der Lage wären, das so aus dem Stand zu machen, weil sie es eben lange Zeit vernachlässigt haben. Also ich sehe in China ganz einwandfrei den Versuch, wirklich Weltspitze zu werden. Und das ist fantastisch. Und damit einhergeht natürlich, also wir haben ja, nachdem die Sowjetunion praktisch nach 91 weg war, da haben wir diese Eurasische Landbrücke vorgeschlagen als Integration der Bevölkerungs- und Industriezentren Europas und Asiens, verbunden eben durch die Entwicklungskorridore, in denen man dann Standortbedingungen hätte erzeugen können für die Ansiedlung von Industrie in landeingeschlossenen Regionen Eurasiens. Und wir haben ja hunderte von Konferenzen gemacht, Seminaren, also quasi auf der ganzen Welt überall, und lange Zeit haben die Leute gesagt, ja, das sind ja Utopien, wer soll das denn bezahlen? Das wird ja nie verwirklicht werden. Aber jetzt sieht man eben, dass doch also dieser Samen dabei ist, aufzugehen und sich in einen gewaltigen Baum zu verwandeln mit Riesenfrüchten. In der Form nämlich, dass der chinesische Präsident Xi Jinping ja sehr deutlich gesagt hat, dass die Priorität der chinesischen Wirtschafts- und Außenpolitik ist der Ausbau der neuen Seidenstraße. Und das ist nicht nur, das betrifft jetzt nicht nur Zentralasien, sondern es gibt auch einen Seeweg, Seidenstraße, das geht bis nach Indonesien, sondern der chinesische Ministerpräsident Li war ja auch vor 4 oder 5 Wochen in Rumänien und hat dort zusammen mit 15 weiteren Staatschefs von Osteuropa und Zentraleuropa beschlossen und Verträge abgeschlossen, dass die Chinesen helfen, in Osteuropa ein Schnellbahnsystem und andere Infrastruktur aufzubauen. und damit im Grunde das zu machen, was die EU offensichtlich nicht mehr bringt, beziehungsweise aus ideologischen Gründen nicht möchte. Also das ist ganz froh, eine ganz freudige Entwicklung, weil man kann schon sagen, dass die chinesische Regierung heute die Politik verwirklicht, von der wir vor über 20 Jahren und seitdem gesprochen haben, nämlich den Ausbau der neuen Seidenstraße. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung, weil im Grunde ist ja da auch der Ausweg für Deutschland. Also ich meine, Deutschland hat für den gesamten eurasischen Raum eigentlich die Industriepotenziale, vor allen Dingen im mittelständischen Bereich, wo ja immer noch der größte Teil der Innovation stattfindet, der dringend in diesen Ländern gebraucht und gewünscht wird. Also für Deutschland etwa zu sagen, wir haben keine Lust, wie der Herr Soros sich das vorstellt, Zahlmeister für ein bankrottes Europa zu werden, sondern wir machen einen klaren Schnitt. Wir kriegen unsere Souveränität wieder. Wir machen ein Kreditsystem mit anderen Staaten Eurasiens. Und dann machen wir eine langfristige Perspektive der Gesamtentwicklung des eurasischen Kontinents, eben die neue Seidenstraße oder die Weltlandbrücke. Und damit schaffen wir auch die Basis für eine Friedensordnung fürs 21. Jahrhundert. Und ich glaube, es ist wirklich absolut dringend, dass die Scheuklappen, dass man eine Kritik an der EU nicht machen darf, oder wie der schwedische Außenminister Bild, der sagt, also wer die EU kritisiert, ist rassistisch, oder in Spanien, wo man bis zu 6 Monate Gefängnis kriegen kann, wenn man die EU kritisiert. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist lèse majesté. Das ist ein Rückfall in den Feudalismus, dass man die Regierung nicht kritisieren darf, wenn sie offensichtlich Mist baut. Also ich denke, wir brauchen eine offene Debatte. Ich bin sehr froh, dass jetzt also selbst in der Mainstream-Presse, also in den Massenmedien, doch Artikel entstanden sind, dass man sich nicht wundern muss, wenn die Bevölkerung so anti-EU ist, weil sie alle Schulden nur immer auf die Bevölkerung, die Rentner und die Armen ablädt, während die Banken und die Spekulanten dreistellige Milliardenbeträge zugeschustert bekommen. Aber das ist nicht genug, sondern wir brauchen zusätzlich eine Diskussion darüber, was ist die Alternative, die es ganz klar gibt. Und ich denke, wir werden alles dafür tun, dass das Thema im Europawahlkampf wird, weil die Leute, die jetzt kürzlich aufgewacht sind und merken, der Euro ist noch doch nicht so toll, die sind natürlich noch lange nicht so weit wie wir. Das ist nämlich eine Überlegung angestellt hätten, was kommt stattdessen? Und wir haben eben dieses Programm der neuen Seidenstraße, was jetzt von China verfolgt wird. Also da ist ein ganz konkreter Ansatzpunkt. Und es ist unsere Politik seit 25 Jahren.
Ich möchte da vielleicht noch ganz kurz was anhängen. Es war ja auch während der Bundestagswahlen immer wieder die Debatte, warum gehen so wenig junge Leute überhaupt noch wählen? Und wenn man mal diese Debatten verfolgt hat, dann war ja so eine der Hauptaussagen, weil keine der Parteien in Deutschland Vision für die Zukunft hat und Vision der Zukunft diskutieren wollen. Und das war also doch zumindest bei mir immer wieder eine Sache, die ich in den letzten Wochen mitbekommen habe, dass mehr und mehr Leute nicht nur diese Scheu verlieren, die EU zu kritisieren, sondern das ganz, ganz offen sagen, wir brauchen wieder Visionen von der Zukunft. Und auf einmal doch eine sehr große Offenheit ist, etwas wie Raumfahrt, wie die Kernfusion zu diskutieren, wo Leute das auch durchaus von selbst aufbringen. Also wir waren letzte Woche Unterschriften sammeln, bereits für die Europawahlen in Sachsen, wo ich mehrere Leute getroffen hatte, die das selber aufbrachten. Die sagten, wie sieht's aus bei euch mit der Energiepolitik? Also ich bin ja der Meinung, egal was alle Leute sagen, wir brauchen die Kernfusion und das muss jetzt umgesetzt werden. Und das findet man doch immer häufiger. Gerade auch interessant doch zu sehen, dass das in Sachsen war, wo ich Unterschriften sammeln war. Denn da kamen jetzt Studien raus, dass also jedes vierte Kind in Armut lebt. Man hat also mehr und mehr Städte, wo einfach ab um 10, um 11 komplett die Stadt im Dunkeln ist, weil man die Lichter ausschaltet, weil man sagt, man kann das einfach nicht mehr, den Strom nicht mehr finanzieren. Und der größte Skandal, der letzte Woche rauskam, ist, dass also die Arbeitsämter selbst so wenig Geld haben, dass sie das Geld, was eigentlich für die Hartz-IV-Empfänger da ist, benutzen, um ihre Stromrechnung zu zahlen und ihre Angestellten. Also diese Frage zurück ins Feudalsystem, also das ist schon sehr, sehr reell. Und vielleicht auch an unsere Zuhörer, glauben Sie bitte, das ist wirklich Zeit für eine Riesenveränderung und man muss jetzt Lösungen diskutieren und man muss wirklich den Mut haben zu sagen, ich diskutiere mit den Leuten diese Frage von Helium 3, von der Kernfusion, weil eine der interessantesten Fragen, die wir zumindest im Büro diskutiert hatten, war, wo wäre denn dann das Ende? Wenn die Sonne entweder verglüht, dann gibt es kein Helium 3 mehr und keine Kernfusion, oder die Menschheit entwickelt sich so rasant, dass wir mehr Energie verbrauchen, also beziehungsweise eine höhere Energieflussdichte benötigen als Gesellschaft, als die Sonne hat. Also an dem Punkt wäre die Sonne als Energieträger für uns relativ nutzlos, weil wir einfach höhere Energiedichten brauchen. Wenn man von dem Punkt startet, dann merkt man, wie so das Prometheische im eigenen Geist anfängt anzuspringen. Man sich überlegt, was wäre das für eine Gesellschaft? Was könnten wir machen auf diesem Standpunkt der Gesellschaft? Und auf einmal fängt man doch wieder so viel Feuer für die Zukunft, dass man sagt, also ich kann diese Gegenwart nicht mehr länger dulden und das muss ich jetzt einfach verändern.
Genau, also ich denke auch, dass das Wichtigste ist, dass jetzt Deutschland die, oder besser gesagt auch Europa endlich die Zusammenarbeit mit Eurasien in Gang setzt, weil es, wie du das ja auch aufgebracht hattest, vor knapp 100 Jahren, also noch unter Bismarck und auch noch darüber hinaus, da gab es wirklich einen Drang der deutschen Unternehmen, sowohl in Russland als auch eben auch in China, da wirklich so eine seine Entwicklungssprünge auch zu machen. Ne? Wenn man sich Siemens anguckt, die hatten ja nicht nur in Russland große Verbindungen, wo sie die Telegrafie aufbauen wollten, sondern eben auch in China hatten sie wirklich große Werke aufgebaut, um eben wirklich der Bevölkerung da zu Diensten zu kommen. Und ich denke, das ist genau der Punkt, wo wir jetzt auch angreifen müssen bei der Europawahl. Aber ein Punkt, den ich doch auch nochmal, den ja auch dein Mann jetzt in den letzten Wochen nochmal aufgebracht hat, eben gerade dieser, ich möchte mal sagen, Samuel Huntington hat ja diesen Begriff geprägt, ne, den Krieg der Kulturen. Das ist ja doch genau die Doktrin, die diese imperialen Kräfte eben jetzt auch spielen. Also wenn man sich mal anschaut, die Globus und wirklich doch die natürliche Verbindung nach Asien ist ja offensichtlich die Seidenstraße. Und wir haben ja gesehen, so in den letzten, ich sag mal so, nach dem Kalten Krieg, so diese ganze Routen Richtung Asien, ne, die wurden ja eigentlich so alle die ganzen Jahrzehnte mit Krieg übersehen. Ne. Es gab diese ganzen Golfkriege, es gab diesen Balkankrieg, ne, und auch verschiedene andere strategische, ich sag mal, Konfliktherde, die natürlich da systematisch auch gegengearbeitet haben. Und dein Mann hat ja auch vor allem 99 da dieses Video rausgebracht, ich glaube es war ein Präsidentschaftswahlkampf, Storm over Asia, wo eigentlich damals schon zeigt, so dieser Dagestan-Konflikt eben an, sozusagen, an, ja, auch an einem strategischen Punkt, wo natürlich in russischem Territorium schon damals in einer langen Reihe, also dieser Tschetschenien-Konflikt, der hat ja auch schon 94 begonnen, wenn man es mal überlegt, und da ist auch noch ein Georgien-Konflikt in der Zwischenzeit, wo eigentlich so diese imperialen Kräfte da auch die Auflösung eigentlich der russischen Föderation, wenn man das so nennen will, damals auch schon unter der GUS eben in Gang setzen wollten. Also da war wirklich schon die Intention. Und ich habe mir jetzt auch nochmal einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 93 angeguckt, aus Russland, wo eben auch gezeigt wurde, wie Russland in der Ära von Jelzin, der ja nicht nur das eigene Parlament beschossen hat, sondern eigentlich auch die eigene Bevölkerung wirklich unterdrückt hat, wie in der Zeit Russland von innen absolut ausgebeutet wurde. Also es gab regelrecht an eigentlich keine Grenzen. Alle Rohstoffe wurden sozusagen auch über russische mafiöse Strukturen da außer Land gebracht. Und die Armut ist explodiert. Also wenn man sich das auch mal anschaut in dem Bericht, was klar wurde, also die Jugendlichen, die hatten eigentlich keine andere Perspektive in dieser Zeit, weil es gab keine Produktion und keine Zukunft, als sich eben diesen mafiösen und Bandenstrukturen da auch anzubiedern. Und das ist eigentlich sehr, sehr erschreckend. Also für alle, die irgendwie denken, ja, die Krise ist zwar schlimm und wir übertreiben, wenn wir von einem dunklen Zeitalter sprechen, aber es ist haargenau das, was Russland eigentlich in dieser Zeit erlebt hat. Und auch um nochmal auf das Jahr 99 da zurückzukommen, es war in der Tat schon das, was wir ja jetzt wieder erleben, diese ganze Dagestan-Konflikt, das war die Illusion von bestimmten Kreisen, da auch einen Gottesstaat, das ist ja in Russland aufzubauen. Und das ist ja genau das, was wir heute wieder erleben. Na, wenn Prinz Banda da die Drohung sozusagen an Putin direkt adressiert und sagt, Wir machen dir keine Probleme mit den Olympischen Spielen, wenn du wirklich deine Politik gegenüber Syrien änderst. Und ich denke, da sollte man wirklich auch von deutscher Seite, ne, wenn es jetzt um Sicherheitsgespräche geht, auch in den kommenden Monaten, ist ja auch wieder die Münchner Konferenz, wirklich eben da einen Punkt setzen und mit Russland und China eigentlich zusammenarbeiten, wenn man es denn ernst meint mit dem Krieg gegen den Terrorismus.
Ja, da ist nun wirklich sehr interessant, dass jetzt gerade von der iranischen Nachrichtenagentur berichtet wird, das sind jetzt unbestätigte Berichte, aber trotzdem sehr interessant, dass der russische Geheimdienst inzwischen über Informationen verfügt, dass es eine direkte saudische Beteiligung bei den Anschlägen in Wolgograd gegeben hat. Und also da das ja mit unserem eigenen Nachforschen übereinstimmt, über die Rolle von Saudi-Arabien und auch Großbritannien bei der Leitung des Terrorismus und gerade eben jetzt auch in dieser Region, die du da angesprochen hast, also Zentralasien, Kaukasus, das kann natürlich dramatische Veränderungen bewirken, weil wenn das erstmal alles ans Tageslicht kommt, also wenn eine ernsthafte Absicht bestünde, den Terrorismus wirklich zu bekämpfen und auf die vielen russischen Angebote einzugehen, dass der Westen praktisch mit Russland und China gemeinsam den Terrorismus bekämpfen muss und dann eben herauskommt, wer steckt da dahinter? Eben zum ganz großen Grad die saudische königliche Familie. Also ich denke mal, dass wir in diesem kommenden Jahr noch eine Reihe von Überraschungen erleben werden, die sich die normalen Bürger, die auf Bild-Zeitung und Spiegel und so weiter angewiesen sind, überhaupt nicht vorstellen können. Aber auch die Bewegung im amerikanischen Kongress, die 28 Seiten des Berichtes der 9. September-Kommission endlich zu veröffentlichen, also das Ferment wächst im Augenblick ungeheuer und das alles kann dazu führen, dass sich die Lage dramatisch verändert und das, was die Leute bis heute gedacht haben, vollkommen über den Haufen geworfen wird und wirklich so eine Art von ja, so ein Müll, der sich angesammelt hat in der Geschichte, dass wir den wirklich wegkriegen und eine bessere Epoche der Menschheit anfangen können.
Ja, das wünsche ich den Deutschen ganz besonders, denn die werden jetzt mehr und mehr auch aufwachen und merken, dass das, was als EU verkauft wird oder als Europa verkauft wird, wirklich nur so eine Propagandahülle ist und dahinter versteckt sich wirklich die Fratze von dem Bösen oder von dem, was Lynn mit diesem Zeus Prometheus-Konflikt, der in Europa ja eigentlich im Großraum Europa seit über 3000 Jahren tobt, verbunden ist. Und ich kann mich erinnern, als wir dieses von Toni genannte Video der Vision für die Zukunft gezeigt haben, waren noch viele Reaktionen so, dass viele Leute ein bisschen schockiert waren, weil wir eben eine optimistische, prometheische Zukunftsvision haben. Und die konnten das erstmal überhaupt nicht in Einklang bringen mit der Lage, in der sie sich befinden. Aber man muss auch sagen, dass in Europa wirklicher Paradigmenwechsel sich schleichend oder mehr oder weniger schleichend da eingeschlichen hat und die EU gar nichts mehr zu tun hat mit den ursprünglichen Visionen eines Staatsmanns wie de Gaulle oder Adenauer oder viele der Aufbauprogramme, die man nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzen wollte. Man war pro Kernenergie, wir haben die Kernfusion weiterentwickelt, den schnellen Brüter, wir waren pro Transrapid, pro Raumfahrt. Das waren alles pro klassische Kultur, also das Erbe der klassische Erbe der europäischen Renaissance-Bewegung und klassischen Bewegung wieder nach vorne zu bringen, nach diesen schrecklichen Erfahrungen des Faschismus, war eigentlich Programm. Und das ist mehr und mehr unterhöhlt worden. Und spätestens, also als man die Chance 1989 ja verpasst hat, Ost und West anzugleichen, ist Europa wirklich zu diesem Finanzimperium geworden, das wir heute erleben. Und im Grunde, wenn man sich mit dieser Originalschrift von Aischylos beschäftigt über den Konflikt zwischen Zeus und Prometheus, dann findet man sehr viele Parallelen zu der heutigen Situation. Also auch der Zeus hat sich ja eigentlich durch einen Sturz an die Macht gebracht, hat die alten Gesetze alle über Bord geworfen, hat neue willkürliche Gesetze aufgestellt und hat dann gesagt, ich will den Menschen neu erschaffen, die alte Menschheit auslöschen. Und Prometheus war ja der einzige der Titanen, der sich dagegen aufgelehnt hat und gesagt hat, nein, ich liebe den Menschen und die Aufgabe von uns ist eigentlich, das Wissen des Menschen zu vermehren. Und er hat ja nicht nur dem Menschen das Feuer gegeben, woraus sich, wie er sagte, alle anderen nützlichen Dinge und Künste ergeben haben und entstanden sind, sondern er hat den Menschen ja auch die Zahl gegeben, also damit ja auch die ganze Vorstellung von Größen und Proportionen, Maß und Ordnung. Und später hat ja dann Nikolaus von Kues und vor ihm natürlich Pythagoras gesagt, dass er nur durch Zahl und Proportion so etwas wie, also durch das Vergleichen des Bekannten mit dem Unbekannten überhaupt so etwas wie Erkenntnis möglich ist. Und der Prometheus hat den Menschen die Schrift gegeben, also quasi das Gedächtnis von Zivilisationen und Kulturen und damit eben auch die Möglichkeit der Hochsprache, von Dramen, also von dem historischen Gedächtnis einer Gesellschaft. Und er sagt auch, die Menschen sind im Prinzip, so wie es die Grünen heute vielleicht gerne hätten, so wie die Ameisen rumgelaufen, ohne Sinn und Verstand in irgendwelchen Höhlen. Sie konnten nicht Gesetzmäßigkeiten des Universums herausfinden. Erst Prometheus hat dem Menschen gezeigt, wie die Astronomie funktioniert und damit eben die Beschäftigung mit der Naturwissenschaft und auch die Heilkunst, also Medizin, die Verlängerung der Lebenserwartung. Also sprich, damit ist ein ganzes Paradigma verbunden des Optimistischen, des Menschen als vervollkommnungsfähige Spezies, und das drückt sich eben genau in dem Video von uns aus und in der Beschäftigung des Menschen mit Raumfahrt, mit der Erhöhung von Energieflussdichte, also mit der Kernfusion, aber eben auch mit der Sorge um ja das Wohl und die Gesundheit des Menschen und damit, ja, dass der Mensch eigentlich seine Mission erkennt, dass wenn das Universum einen gesetzmäßigen Fortschritt macht und ich den erkennen kann, dann kann ich meine Wirtschaftsordnung und meine Gesellschaftsordnung nach dieser Ordnung ausrichten. Und ich glaube, nur wenn man, der Lin hat vollkommen recht, wenn er sagt, nur wenn man das auf diese Ebene letztlich in der Öffentlichkeit präsentiert, hat man die Möglichkeit, die Leute aus diesem Sumpf und aus dieser Gewöhnung an das mittelmäßige und eigentlich ja faschistische der jetzigen Ordnung da herauszuziehen.
Absolut. Und das berührt nämlich auch, ich meine, das, was du eben beschrieben hast, über Prometheus, ist ja eigentlich, so stelle ich mir das vor, der Prozess der Menschwerdung. Denn das ist, was den Menschen ja auszeichnet. Also ich weiß, dass natürlich in der populären Wissenschaft oder in, ja, so Unterhaltungs-, eigentlich mehr so Unterhaltungssendungen und Unterhaltungsmagazinen und so weiter, die einen etwas wissenschaftlicheren Charakter haben, natürlich lange die Suche nach der Menschwerdung betrieben wird. Ja, aber da guckt man dann eben immer nur auf die stoffliche Seite. Also man will sozusagen wissen, wann ist aus welchem Affen ja ein Mensch geworden, was ja in körperlicher Hinsicht eher sekundär ist. Man wird das sicherlich auch nicht erklären, indem man eben mit dem Genomprojekt eben den ganzen Gencode des Menschen entschlüsselt. Das sind alles hochinteressante Dinge, aber die passieren natürlich alle immer unter der Voraussetzung, dass man diesen anderen Teil des, ob man das jetzt das Metaphysische nennt oder das, was jenseits der Sinneswahrnehmung ist, indem man den nämlich völlig weglässt. Und der ist aber eigentlich der Entscheidende. Und das war auch mal vor einigen Jahren in einer Diskussion hat Lyndon LaRouche eben genau darauf Bezug genommen, indem er einfach gesagt hat, was sich völlig eigentlich ganz deutlich erschließt. In dem Moment, wo die physischen Gegebenheiten da waren, war eben auch der Mensch dann da. Also das heißt, es braucht natürlich, ich sag mal, der Geist ist nicht das Gehirn. Ja, also der Mensch, das Gehirn alleine macht das nicht, da ist auch noch was anderes. Aber ohne das große Gehirn, das eben durch unseren Körper erhalten werden kann, geht's auch nicht. Also man braucht dann schon den entsprechend entwickelten Stoffwechsel. Das Gehirn verbraucht ein Drittel des Energiegehaltes im Körper. Also da ist schon einiges, was an Voraussetzungen erfüllt werden muss. Aber das, was dann passiert, ist eben nicht die Summe der Teile, die dann sozusagen in diesem Körper zusammengesammelt sind. Und dieser Prozess der Menschwerdung ist natürlich genau das, ja, dass der Mensch die Welt, in der er lebt, Stück für Stück erkennt und immer getrieben von dieser Kraft, die ihm eben eingegeben ist, die in der Seele irgendwie wirkt und die stärkste ist, die man wohl wahrscheinlich kennt, nämlich die Neugier, das sich wundern. Ja, in dem Moment, wo man in seiner eigenen Weltsicht auf ein Paradox stößt, etwas, was man mit seinen bisherigen Annahmen einfach nicht erklären kann. Ja, es kommt nicht mehr aus dem, wie man sich so erklärt hat. Und es geht mit Sicherheit vielen Leuten so, die sich so die Welt anschauen, die eben mit diesen simplen Schemen, die oft so dargeboten werden, eben nicht erklärt werden kann. Und das ist also ganz, ganz faszinierend, weil da ist dann das ganze Geheimnis im Grunde genommen dessen, was der Mensch ist, liegt ja gerade in diesem Prometheischen. Und das macht ja auch so deutlich, womit wir es mit dem Zeus zu tun haben. Das ist ja nicht eine mythische Figur aus einer griechischen Sagengeschichte oder irgendwelchen griechischen alten Geschichten, sondern das ist ein ganz lebendiges Prinzip das geleitet ist vom Unmenschlichen. Ja? Also das, was zum Beispiel Schiller in seinem Don Carlos in der Person des Großinquisitors und eben auch dieser Figur des Königs, Philipp den Zweiten, darstellt, die ja miteinander diskutieren, wo der Großinquisitor den König belehrt, Menschen sind für sie nur Zahlen, das ist alles Quatsch, wir sehen den Tod für die Ewigkeit und nicht das Leben. In Verdis Oper wird dann, oder man sieht, man hört dann auch diese bewegende Stelle, wo der König versucht, dem Marquis zu erklären, ja, es ist ja alles in Ordnung hier, schau dich doch um, in meinem schönen Reich, alle sind zufrieden, alles ist ruhig. Ja, und der Posa sagt, natürlich ist es ruhig, das ist die Ruhe eines Kirchhofs, und also eines Friedhofs. Und das ist ja genau, wo es jetzt auch eben hingeht. Und immer, also man muss sich in dieser Frage eben auch positionieren. Ja, also bei Zeus und Prometheus gibt es kein, ich bleib neutral oder so. Das geht in dem Fall einfach nicht. Also entweder bejaht man die Natur des Menschen und sagt, wir wollen wirklich eine kreative Zukunft haben, also wie wir das absolut fordern bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Oder man sagt das Gegenteil. Aber da hilft dann auch kein Rumdrucksen und irgendwie auf andere Felder flüchten, weil man nicht sagen will, dass es eigentlich darauf hinausläuft, dass man den Menschen seine Menschlichkeit nimmt. Ja, und wenn wir das ganze Gerede über Menschenrechte, was ja einem bis zum Überfluss immer ankommt, wenn das ernst gemeint werden soll, dann muss man es halt auch mit Inhalt füllen. Und ein Menschenrecht ist mit Sicherheit, Mensch zu sein, zuallererst. Mit all dem, was das eben impliziert. An der Lebensgrundlage, die da sein muss, dem Recht auf Leben. Das hat ja alles konkrete Folgen. Und wenn man die erfüllen will, dann braucht man so ein Programm wie das, in dessen Richtung sich China eben bewegt, mit Weltraumprogrammen, Helium 3, und wie du ja neulich erzählt hattest, Helga, solchen fantastischen Ideen, dass man eben 60 Millionen Schulkinder in China von einem Astronauten live aus dem chinesischen Himmelspalast, der da oben herumfliegt, unterrichten lässt. Weil die genau wissen, dass bei diesen Kindern genauso war es, was bei den Kindern beim Apollo-Programm war. Ja, die saugen das auf, die sind begeistert, da passiert was völlig Neues. Wir kriegen Live-Unterricht aus dem Orbit, aus der Erde. Also ich meine, das gibt's ja sonst nicht nirgendwo.
Naja, deshalb habe ich ja den Vorschlag gemacht, und wir sollten das wirklich versuchen, also anzuregen, dass es umgesetzt wird, dass man vielleicht mal eine Übertragung macht für die ganze Welt. Also man hat ja immer bei Fußball-Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen hat man ja so Übertragungen, wo dann tatsächlich die halbe Menschheit das gleichzeitig verfolgt. Und man soll sich mal vorstellen, man würde vielleicht mal für einen Tag so einen Weltraumtag organisieren, wo auf allen Kanälen in allen Ländern der Welt einfach die interessantesten Experimente demonstriert würden oder Astronauten sich darüber unterhalten, welche Probleme sie lösen wollen oder welche neuen Sichtweisen da entstehen oder auch Unterricht. Wie funktioniert das eigentlich? Also ich glaube, in dem chinesischen Fall, da haben die Astronauten einfach das Prinzip der Gravitation, also der Schwerkraft erklärt. Und natürlich ist das was völlig anderes, ob man in einem Klassenraum irgendwie versucht, so einen Stein fallen zu lassen und zu sagen, ja, so ist die Schwerkraft, oder ob man das kontrastiert mit der Schwerelosigkeit im Raum und darin dann ein Prinzip erklärt, was also plötzlich dann ganz anders verstanden wird. Und so könnte man das eigentlich mit vielen Bereichen machen, zum Beispiel die Kernfusion erklären oder überhaupt kosmische Strahlung, welche Probleme der Mensch lösen muss, wenn er in der Tat zu anderen Planeten irgendwann fliegen will und vielleicht da auch Kolonien aufbauen will. Also man könnte im Grunde, und das ist das, was mich an diesem Gedanken so absolut fasziniert, man könnte etwas beheben, was im Augenblick ein Riesenproblem ist, dass nämlich unsere Kinder keine Imagination mehr haben. Das im Grunde ja, also als ich Kind war, da hatte ich eine unheimlich reiche Fantasie. Unsere Spiele waren also vielfältig, also alles von Römern erobern, irgendwie den Norden der Barbaren oder Karl May. Oder, also wir haben Sachen gespielt, die unglaublich viel Freiheit hatten zur Gestaltung der Fantasie. Und was natürlich passiert ist mit der ganzen schlechten Elektronik, sagen wir mal, also jetzt Playstations, Pokémon, Gewaltvideos. Da sind ja viele Kinder vollkommen unfähig, sich irgendetwas vorzustellen, was über diese mechanistische Playstation-Sache da rausgeht. Und wenn man sowas machen würde, das heißt, dass man mal so einen Weltraumtag organisieren würde, wo man einfach, also einen Tag lang unglaublich faszinierende Sachen da präsentieren würde. Also ich glaube, das würde im Grunde sofort an der Weltraumbegeisterung, die damals mit dem Apollo-Programm während der Kennedy-Zeit da war, anknüpfen würde. Man könnte diesen ganzen 50 Jahre Paradigma-Wandel, der seit der Ermordung von Kennedy stattgefunden hat und wo die Leute immer weiter kulturpessimistisch geworden sind und einfach nicht mehr wirklich diese Begeisterung empfunden haben, das könnte man quasi mit einem Schlag so eine Klammer um diese Zeit machen und im Grunde wieder an diesem Optimismus anfangen. Man könnte bei den Kindern und Jugendlichen einen unheimlichen Wunsch erzeugen, diese Sachen in die Tiefe zu studieren. Also ich bin total begeistert von dieser Idee und ich denke, das wäre auch technisch überhaupt kein Problem. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass zumindest eine Gruppe von Nationen das auch macht.
Ja, also dass das funktioniert, das hat man ja doch schon mal bei der ein oder anderen Gelegenheit gesehen. Wir hatten ja einen Bericht gemacht letztes Jahr von den Weltraumtagen, die hier in Deutschland waren, wo genau der Effekt ja uns überall in Deutschland entgegenschlug, als die Astronauten überall in Deutschland Vorträge gehalten hatten vor Schulklassen und so weiter und so fort. Und wir hatten ja in unserem Bericht, beziehungsweise ich hatte in dem Bericht gesagt, dass mir also am deutlichsten aufgefallen ist, wir sind zu den Veranstaltungen hingekommen und man hat so kleine Kobolde und Gnome gesehen, die sich also wirklich überhaupt nicht benehmen konnten und teilweise also in der Sprache miteinander gesprochen haben, die Jugendlichen, wo man gedacht hat, oh mein Gott, was soll das werden? Ne? Und dann nach 2 Stunden mit so einem Astronaut da als also völlig anders rauskam, wo die dann mit ihren Lehrern darüber unterhalten haben, ob man nicht mal bei der ESA ein Praktikum machen kann oder ob die denn auch irgendwie Maschinenbauer haben oder ob man das werden kann. Also es hat einen unglaublichen Effekt. Wir hatten das damals in ganz Deutschland gesehen. Also das kann man nur bejahen, was du da jetzt, also was du da gerade sagtest. Das ist die Erfahrung, glaube ich, auch von der Straße, von unseren eigenen Veranstaltungen. Den Punkt, den ich gerne nochmal machen würde, wo ich dich auch nochmal, Helga, fragen wollte, ist, weil du sagtest letzte Woche oder du machtest letzte Woche einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass du nämlich sagtest, du bist ja nicht in die Politik gegangen oder gehst nicht in die Politik, um da ein Pöstchen zu bekommen, sondern das, weil du wirklich etwas für das Land verbessern willst. Du willst etwas für die Leute machen und das ist der Trieb hinter der Politik. Und ich habe darüber öfters nachgedacht, weil dieses prometheische Prinzip ist ja durchaus nicht nur etwas, was an den Menschen gebunden ist, sondern es an sich ein kreatives, schöpferisches Prinzip. Und das gibt es natürlich auch im Universum. Und dann habe ich mich gefragt, wie hängt das dann wohl mit den Menschen zusammen? Und man kommt irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es ist nämlich die Frage der Zukunft. Lebt man in der Zukunft? Will man etwas in die Zukunft? Will man etwas entwickeln? Dann ist diese Kreativität da. Also selbst in vermeintlich nicht lebenden Prozessen wie unserem Universum als Ganzes, da ist irgendwie, das ist auf die Zukunft ausgerichtet, das will sich entwickeln, das will Potenziale freischalten und wir Menschen können da mitmachen, wenn wir dieses Entwicklungsprinzip verkörpern und in die Zukunft gehen würden. Ich glaube, das größte Problem ist, dass das eben heute nicht mehr in der Politik da ist. Also die viele der deutschen Politiker schätze ich jetzt einfach mal so ein, dass die kein gutes Bild haben von der Zukunft und auch nicht in die Zukunft voranschreiten wollen, sondern sie sind irgendwie mit dem Status quo zufrieden und haben sich damit abgefunden. Und ich würde dich vielleicht bitten, ob du da noch mal was dazu sagen kannst, weil du bist ja Gott sei Dank eine Politikerin, die nicht so ist.
Naja, ich glaube, die meisten Politiker, also jedenfalls viele von denen, die ich schon mal persönlich kennengelernt habe oder persönlich gesprochen habe, eine ganze Reihe davon hat schon einen Begriff von der Zukunft, nämlich von der Zukunft ihres Bankkontos und vielleicht auch noch von der Zukunft des nächsten Wahltermins und wie man das Mandat behalten kann, ohne abgewählt zu werden oder so. Aber das ist halt wirklich, also ich glaube, dass wir in Europa in einer Weise unter dem oligarchischen Prinzip leben seit langem und dass wir es eigentlich in Europa nie geschafft haben, diesen oligarchischen Klammergriff, dieses Korsett wirklich abzuschütteln. Und das ist den Leuten nicht so bewusst, aber wenn man das mal vergleicht etwa mit der amerikanischen Revolution, das war eine wirkliche republikanische Revolution, die mit diesem oligarchischen System vollkommen gebrochen hat. Und das ist auch in Amerika noch nicht ganz weg, obwohl die natürlich im Augenblick unter demselben Problem der britischen Dominierung oder dieses britischen Empire-Syndroms zu leiden. Aber im Grunde muss man in Europa meiner Meinung nach woanders anknüpfen. Wir haben ja zwei Bereiche, wo wir wirklich, wirklich, also weltweit etwas beigetragen haben, was einzigartig ist. Und das ist nun mal die naturwissenschaftliche Tradition, die eben sich zurückverfolgen lässt auf die Vorsokratiker oder davor sogar noch auf Entwicklungen in Ägypten oder auch in Indien durchaus, also in der vedischen Periode, aber vor allen Dingen dann natürlich durch Plato, durch den schon erwähnten Nikolaus von Kues, Kepler, Leibniz, Gauss, Einstein, Vernadsky, Planck. Also wir haben eine Wissenschaftstradition, die, ohne jetzt arrogant zu erscheinen, doch ein Großteil der wissenschaftlichen Durchbrüche, die die Welt vorangebracht hat, erzeugt hat. Und das Gleiche, ich will damit die Errungenschaften jetzt der Chinesen in der Astronomie oder der arabischen Astronomie gar nicht schmälern, aber ich will trotzdem sagen, dass wir mehr fundamental durchbrechende Entdecker hervorgebracht haben als irgendeine andere Region der Welt. Und Deutschland hat natürlich da eine ganz besondere Rolle in diesem Prozess. Und das gilt natürlich genauso für die große klassische Kunst, also die Musik. Da ist natürlich Deutschland wirklich an der Spitze in der Zeit von Bach bis zu Brahms etwa. Also den ganzen Zeitraum von Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, sogar einige Sachen von Hugo Wolf und auch Mendelssohn, Bartholdy. Also wir haben wirklich so viele hervorragende Komponisten hervorgebracht, die alle prometheisch waren. Also zum Beispiel, wenn man die Bach-Messen anhört, das ist die Zelebrierung des prometheischen Systems eingebettet in das Christentum. Die ungeheure Befreiung, die der Mensch durch das Christentum erfahren hat, ist bei Bach in der höchsten Form zelebriert. Und das Gleiche natürlich in der Literatur, also praktisch die Griechen, die Italiener, die Spanier, Shakespeare, natürlich die deutschen Klassiker. Also wir haben so viele Geistesschätze, die alle in die Kategorie von prometheisch reingehören, dass wir im Grunde diesen Schritt, der gefehlt hat im Politischen, in gewisser Weise jetzt dadurch ausgleichen müssen, dass wir im Grunde sagen, wir müssen diese beiden Richtungen des prometheischen Denkens in der Naturwissenschaft und in der klassischen Kunst, das müssen wir zu einem allgemeinen Gut in der Bevölkerung machen und dann wird sich dieses oligarchische Problem von alleine lösen. Weil ich bin absolut nicht davon überzeugt, dass man es nur mit Opposition, mit Wut, mit Ablehnung, also mit Emotionen schaffen wird, die also ja eigentlich doch zum Zeus-Prinzip gehört und die von der Oligarchie auch geschürt werden. Und deshalb haben die es ja auch so einfach wie so eine Art Pantheon, immer die verschiedenen Gruppierungen dann zu kontrollieren. sondern wir schaffen das in Deutschland und in Europa nur, wenn wir diesen Götterfunken der Kreativität in möglichst vielen Leuten wieder wachrufen. Und da haben wir es wirklich gut, weil viele der Sachen gibt es in Deutsch. Also ich meine, Musik ist zwar eine internationale Sprache, aber zum Beispiel, um die großen Werke der Dichtung und der Naturwissenschaft zu lesen und zu studieren, da brauchen wir keine Übersetzungen. Und ich glaube, wir müssen einfach wirklich diesen Funken der Begeisterung in möglichst vielen Bundesbürgern wieder wachrufen, natürlich vor allen Dingen bei der jungen Generation. Und dann wird irgendwann der Punkt da sein, dass diese Fesseln der Oligarchie abgeschüttelt werden und das eben auch bei uns in Deutschland und in Europa. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir viel näher dran sind, als dass die meisten Leute sich vielleicht träumen lassen, weil sie zu sehr auf den Boden gucken. Also man sieht das ja, wenn man zum Beispiel in einer Einkaufsstraße die Menschen, die einem da begegnen, die rennen mit ihren Einkaufstüten und gucken immer zu auf den Boden, was natürlich Sinn macht, damit sie nicht stolpern oder in irgendwas reintreten oder sonst was. Aber wie viele Leute erheben ihren Blick zu den Sternen, zum Universum, versuchen herauszufinden, wie funktioniert dieses Universum, wie kann ich einen Begriff dafür kriegen, dass unser winziger kleiner Planet Erde ja nur ein winziger Punkt ist im Sonnensystem und dieses Sonnensystem auch nur ein kleines ist in der Galaxie und dass es Milliarden von Galaxien gibt. Und was sind die Gesetze, die dieses Universum bestimmen? Und was ist die Korrespondenz zwischen meiner eigenen kreativen Denkfähigkeit und diesen Gesetzen des Universums? Und dass es diesen Bezug gibt, das ist bewiesen. Das hat der Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert schon gesagt, indem er gesagt hat, dass die Gesetze des Mikrokosmos, der menschlichen Vernunft und des Makrokosmos, des geschaffenen Universums übereinstimmen. Weil wenn das nicht so wäre, dann könnte die menschliche Vernunft überhaupt nichts in diesem Universum bewegen. Die Tatsache aber, dass eine Idee, die im Geist entsteht, durch eine immaterielle Gewalt Veränderungen im Universum bewirkt, durch Erfindungen, durch wissenschaftlichen Fortschritt, durch deren Anwendung in der Produktion, das ist der schlagende, unwiderlegbare Beweis, dass diese Korrespondenz zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos existiert. Und deshalb bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass es uns gelingen wird, wenn die Leute sich mehr mit dieser kosmischen Ordnung beschäftigen, dass die auch zur Grundlage werden kann für die Bestimmung der Gesetze in der Politik und in der Wirtschaft.
Und da Sie mit Sicherheit keine andere Partei finden werden, die ein derart optimistisches Bild nicht nur von Menschen, sondern auch von unserem schönen Land hat, nutzen Sie doch diesen Wahlkampf, um sich uns anzuschließen und auch selber diese Durchbrüche zu machen, weil es, also was Besseres gibt es eigentlich nicht. Wir sind aber ans Ende gekommen. Ich danke euch allen und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche hier wiedersehen können. Bis dahin.